Diese Predigt hat den Titel Buchstützen. Aber vor dem wir anfangen, kommen wir beten erst. Lieber Heiland, wir wollen dich einladen, um unser Gast zu sein. Und wenn wir über diese Dinge nachdenken, möge dein Heiliger Geist uns dabei helfen. In Jesu Namen. Amen. Ja, wieso heißt diese Predigt Buchstützen? Es geht um die zwei Bücher, die die Bibel stützen, nämlich 1. Mose, Genesis und Offenbarung. Das ist der Anfang und das Ende und alles zwischendrin ist zwischen diesen beiden Buchstützen. Das Buch 1. Mose erzählt uns, was am Anfang passierte. Und vom Sündenfall und alles, was damit zusammenhängt. Es zeigt uns, wer Gott ist und was er ins Leben rufte. Es gibt keine Bibliothek in der Welt, die so vollständig ist, als die Bibliothek, die zwischen diesen beiden Buchstützen steht. Es ist ein Meisterwerk der Literatur. In allen Hinsichten. Der Schreiber des ersten Buches war Mose und der des letzten war Johannes. Und beide fangen sie an mit den Worten im Anfang und dann kommt eine Geschichte. Im Anfang war das Wort, sagt Johannes, und im Anfang schuf, sagt es im 1. Mose. Das Buch 1. Mose erzählt von der Schöpfung, einer perfekten Schöpfung und einem Sündenfall. Und das Buch Offenbarung nimmt diese Geschichte und erzählt, wie die Wiederherstellung stattfinden wird. Im 1. Korinther 14, Vers 33 lesen wir, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, der Verwirrung, sondern des Friedens. Hebräer 5, Vers 9, und so zur Vollendung gelangt, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Diese Buchstützen, die diese ganze Bibliothek der Herkunft und der Geschichte der Menschheit und den Erlösungsplan stützen von beiden Seiten, ist das Wort Gottes. Im Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er ist also der Anfang und er ist das Ende und alles zwischendrin. Jesus sagt ja, dieses Wort, dieses Buch zeugt von ihm. Darum in Offenbarung 1, Vers 8 lesen wir, ich bin das A und das O. Anfang und Ende spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und wiederum in Vers 11 wird es wiederholt. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien. Und dann werden die Gemeinden aufgezählt. Zu Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Kapitel 21, Vers 6 liest, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, und ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Also der Anfang und das Ende. Jetzt, wenn wir zum 1. Mose gehen, dann sehen wir, was im Sündenfall passiert ist. Der Mensch hat gesündigt. Der Mensch wollte das eigene Ich erheben zu einer gleichen Ebene wie Gott war. Und das ist, was der Teufel im Himmel auch tun wollte. Alles, was im 1. Mose verloren geht, wird in Offenbarung wiederhergestellt. Wenn wir in Offenbarung Kapitel 2 die Briefe an die Gemeinden studieren, dann lesen wir, was wiederhergestellt wird. In Offenbarung 2, Vers 7 lesen wir, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Zugang zum Baum des Lebens war verloren gegangen und in Offenbarung wird er wiederhergestellt. Smyrna. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Also der Urteil des ewigen Todes wird aufgehoben und ewiges Leben wird geschenkt. Pergamum, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Also hier wird die Freiheit wiederhergestellt. Diese Sklaverei, die wir empfunden haben nach dem Sündenfall, die soll wieder aufgehoben werden. Der weiße Stein wurde einem Sklaven gegeben, als er frei wurde. Und einen neuen Namen, der Charakter, der gefallene Charakter, die gefallene Natur soll wiederhergestellt werden. Manna steht für den Leib Christi. Sein Charakter soll wieder in der Menschheit hergestellt werden. Das sind fantastische Versprechen. Und nur Gott kann so ein Versprechen geben. Thyatira, das war ja die Mittelkirche. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem will ich Macht geben über die Heiden. Es ist interessant, dass das in dem Thyatira-Brief drin steht, denn wenn das die Kirche des Mittelalters ist, diese Kirche hat diese Macht ausgeübt über die Heiden. Und darum hier, die Macht gehört eigentlich Gott. Und er wird zusammen mit seinem Volk in der neuen Welt regieren. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Sie sollen Christus internalisieren. Sardes, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich will seinen Namen nicht tilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die ganze Menschheit war verloren. Sie war aus dem Buch des Lebens herausgestrichen. Und jetzt soll sie nie wieder ausgestrichen werden. Philadelphia. Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Das ist die ewige Gemeinde Gottes. Und wird nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, welches aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt und meinem Namen den Neuen. Also der Charakter Gottes soll in der ganzen Schöpfung wiederhergestellt sein. Das sind fantastische Versprechen. Und dann Laodicea. Und das ist was ganz Besonderes. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Die englische Übersetzung sagt da, in meinem Thron zu sitzen. Und das beinhaltet viel mehr als auf dem Thron sitzen. Jeder kann auf einem Thron sitzen und wenn der König kommt, schnell runterspringen. Aber um Teil des Thrones zu sein, das ist ein ganz besonderer Gedanke. Der Lucifer wollte Teil sein der Regierung Gottes und es war ihm nicht erlaubt. Er wollte in dem Rat Gottes sitzen. Und er hat seinen Platz im Himmel verloren. Und es ist ein fantastischer Gedanke, dass der hergestellte Mensch Teilhaber des Thrones Gottes sein wird. Das, was Luzifer so begehrte und nie bekam, soll der Mensch bekommen. Wieso ist das möglich? Der einzige Grund, warum es möglich ist, ist, weil der Mensch nach der Wiederherstellung geimpft ist gegen die Sünde. Dieser Gedanke, um sich zu erheben, um Gott gleich sein zu wollen, ist für ewig aus dem Himmelreich verbannt. Ich stelle mir vor, als die Jünger auf diesem Weg, auf diesem Pfad liefen, nach der Kreuzigung Jesu, auf dem Weg nach Emmaus, und plötzlich einer zwischen ihnen stand und ihnen ein Bibelstudium gab, das so fantastisch war, dass sie neuen Mut bekamen und neue Kraft bekamen. Da wundere ich mich, was für ein Bibelstudium war das? Wo fing er an? Mit der ersten Buchstütze, da war ja noch kein Neues Testament. Und er fing an mit 1. Mose und die Versprechen über den Messias, der kommen würde, und die Geschichten und die Typologien, wo Jesus beschrieben wird, bis zu der Zeit, wo diese Jünger da auf diesem Pfad ganz erschlagen liefen. Ich wäre so gerne Teil gewesen von diesem Bibelstudium. Also diese beiden Buchstützen, die erzählen uns etwas von der Art Gottes, der Kraft Gottes und der Liebe Gottes. Wenn wir zum 1. Mose gehen, wir gehen nicht den ganzen 1. Mose, das erste Kapitel durchlesen, aber hier steht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Es fängt also an mit Gott. Er wird eingeführt. Er wird vorgestellt. Im Anfang schuf Gott. Und die Erde war wüst und leer. Und dann im Vers 3, und Gott sprach, und das ist sehr wichtig, Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Vers 6, und Gott sprach, da soll eine Feste sein. Und da war eine Feste. Und Gott machte die Feste und Gott nannte die Feste. Vers 9, und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmel. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene. Und Gott sprach, lass die Erde grünes Gras sprossen. Dieses Wort hat so eine Macht, dass wenn Gott dieses Wort spricht, dann entsteht, was in dem Wort gegenwärtig ist. Vers 14, und Gott sprach, es seien Lichter, und der Sternenhimmel entsteht. Und Gott machte, und Gott setzte, und Gott sprach, das Wasser soll sich sammeln. Und Gott schuf die Fische, und Gott segnete, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen. Dieses Wort hat eine Macht. In dem Wort liegt die Kraft, um das hervorzubringen, was nicht besteht. Und so beschreibt 1. Mose den Schöpfungsbericht. Und Gott schuf die Tiere und Gott schuf den Menschen und Gott segnet sie und Gott sprach und Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, und es war Abend und es ward Morgen, der 6. Tag. Also hier haben wir die Einführung zur Kraft des Wortes und zu demjenigen, der da sprach. Jetzt, wer sprach denn da? Und das ist, wo der letzte Schreiber, Johannes, ins Spiel kommt. Er hat ja nicht nur die Offenbarung geschrieben. Er hat ja auch die Sendbriefe geschrieben und auch das Evangelium des Johannes. Und im 1. Johannes Kapitel 1 haben wir die gleichen Worte. Im Anfang war das Wort. Dieses Wort, das sprach und alles entsteht vor seinen Augen. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das sind solche tragischen Worte. Dieses Wort, diese Macht, diese Wucht in Person war hier auf Erden. Der Gott, der alles erschaffen hat. Und die Menschen erkennen ihn nicht. Die Finsternis hat ihn nicht begriffen. Es wurde ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um zu zeugen vor dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, das ist Johannes der Täufer, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das wahrhaftige Licht, er hat ja auch gesprochen, es werde Licht. Er sprach und das Licht war da. Es war in der Welt, dieses Licht, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Das ist wahrscheinlich der traurigste Vers in der ganzen Bibel. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber dann dieses Versprechen, diese zweite Buchstütze. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die Wiederherstellung hat genau die gleiche Kraft wie die Schöpfung an erster Stelle. Denn der Mensch ist in seinem sündigen Zustand tot. Und nur einer, der das Leben in sich selber hat, kann es wiederherstellen. Aber es gebraucht Glaube dazu. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Das ist der Schöpfer Gott. Jesus Christus, der Schöpfer Gott. Johannes 1, Vers 17 sagt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also hier ist die ganze Fülle der Bibel zwischen zwei Buchstützen. Moses Schriften, Johannes. Niemand hat je Gott gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Also dieses Wort, dieses mächtige Wort, dieser Gott, der sprach, der wurde Fleisch. Und dieses Wort, diese Macht wandelte unter uns und die Menschheit hat ihn nicht erkannt. Wir lesen von dieser Kraft des Wortes und von dieser Weisheit des Wortes. Im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Disputiergeist dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Also die Welt will dieses Wort nicht akzeptieren. Diese Welt will dieses Wort nicht internalisieren. Sie kämpft gegen das Wort. Sie ist in Feindschaft gegen dieses Wort. Das Wort ist für sie Torheit. Sie klammern sich eher an Evolution, als dass sie glauben, er sprach. Und es war. Und dann dieser interessante Text, Vers 21 im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Denn weil die Welt durch die Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Predigt, diejenigen zu retten, welche glauben. Durch die Torheit der Predigt. Und woraus soll die Predigt denn eigentlich bestehen? Aus dem Wort Gottes. Denn die Predigt geht über das Wort Gottes. Alles, was zwischen diesen beiden Buchstützen ist, alles, worüber die Bibel schreibt, das ist die Fülle für eine Predigt oder Predigten, Tausenden von Predigten. Aber der Mensch sieht es als Torheit. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Das ist für sie Torheit, was das Wort sagt. Wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Also die Gläubigen, die wollen eher ein Zeichen. Komm, wir vergessen das Wort Juden. Ich ersetze das Wort Juden damit Christen. Die Christen heute, die wollen ein Zeichen. Und die Atheisten, die wollen Weisheit haben. Aber keiner will das Wort Gottes haben, so wie es steht. Gib mir ein Zeichen, gib mir ein Gefühl, gib mir eine Erfahrung. Jene, den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn Gottes Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und Gottes Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Also hier haben wir diesen Kampf in der Welt. Das Wort Gottes im Vergleich zu der Weisheit des Menschen. Die Klugheit des Menschen, die über die Schrift steht, die dieses einfache Wort nicht annehmen wollen, dass er alles erschaffen hat und dass er alles wiederherstellt und dass ohne ihn überhaupt gar nichts möglich ist. Er ist Gott. Psalm 138, Vers 2. Ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel und deinen Namen preisen um deiner Güte und deiner Wahrheit willen. Und jetzt diese Übersetzung, die ich hier in der Elberfelder gefunden habe, die auch gleich ist mit der von der King James. Da steht, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Namen. Das ist ein ganz sonderlicher Gedanke. Das Wort Gottes ist groß gemacht über den Namen Gottes. Das Wort steht an erster Stelle. Das Wort ist, was bestätigt, was Wahrheit ist. Und ein wahrer Gläubiger, der hält sich an das Wort Gottes und nicht an irgendwelche Weisheiten oder irgendwelche Gefühle. Das Wort sagt es, darum ist es so. Dieses Wort ist Wahrheit, denn das Wort des Herrn ist richtig und all sein Werk ist Treue. Psalm 33, Vers 4. Heilige sie in deiner Wahrheit, Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. 1. Thessalonicher 2, 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns empfangene Wort der Predigt Gottes aufnahmet. Nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch in euch, den Gläubigen, wirkt. Und Johannes 16, Vers 9, ein interessanter Vers. Von Sünde wird der Heilige Geist überzeugen, weil sie nicht an mich glauben. Also wenn man nicht glaubt, dass Christus der Urheber aller Dinge ist, wenn man nicht glaubt, dass er der Hersteller ist, wenn man nicht glaubt, dass er der Einzige ist, der den Menschen wieder zu Gott führen kann, der dem Menschen wieder das Leben geben kann, obwohl er tot ist, der dem Menschen die Geschenke, die er verspricht in dem Buch Offenbarung, geben kann, dann hat man kein Evangelium. Dann hat man ein Gefühl oder man hat ein eigenes Wissen, ein griechisches Wissen, eine Weisheit, die aber Torheit ist vor Gott. So kommt der Glaube, sagt Römer 10, Vers 17, aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Ich denke, es ist sehr deutlich in der Bibel, dass das Wort Gottes immer der Maßstab sein muss. Und alles andere ist sekundär. Dieses Wort, diese Lehre müssen wir finden im Worte Gottes. Und dieses Wort, Lehre, finden wir in 675 Verse, 197 Mal im Neuen Testament. Und der hebräische Parallelismus hilft uns auch, um es besser zu verstehen. In Deuteronomium 32, Vers 1 lesen wir, merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, hier ist das Wort, und die Erde höre die Rede meines Mundes. Das nennen wir ein Merismus. Hier haben wir den Himmel, der soll hören, und wir haben die Erde, die sind weit auseinander. Und beide sollen hören, beide sind unterstellt der Rede, dem Worte Gottes. Im Vers 2 haben wir dann einen Parallelismus und es sagt, meine Lehre triefe wie der Regen und meine Rede fließe wie Tau. Meine Lehre, meine Rede, eins und das Gleiche. Wie der Regen auf das Gras und wie der Tropfen auf das Kraut. Wiederum ein hebräischer Parallelismus. Vers 4. Er ist ein Fels, seine Werke sind unsträflich. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und fromm ist er. Wieder ein Parallelismus. Sein Charakter gerecht, fromm, seine Werke unsträflich, perfekt. Ein Fels. Vers 6. Denkest du also dem Herrn, deinen Gott, du toll und törisch Volk, ist es nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Internalisiert mal dieses Wort. Ist es nicht er, dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Im 2. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wer übertritt, bleibt nicht in der Lehre Christi. Das sind ganz wichtige Worte. Wir werden gleich sehen, warum. Wer übertritt und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Also die Lehre Christi, und wir haben gesehen, das ist die Rede Gottes, die Lehre, die Rede, das Wort. Wer nicht im Wort Gottes bleibt, wer sich außerhalb des Wortes stellt und seine eigene Meinung hinstellt als das endgültige Wort, der hat nicht den Vater und der hat auch nicht den Sohn. Matthäus 4, Vers 4, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Ich denke, man kann schon sehen, wo das jetzt hinführt. Jetzt was, wenn ich sage, ja, ich will die Heilsgeschichte der Bibel schon annehmen, aber ja, das mit der Schöpfung, das akzeptiere ich nicht. Oder, dass Jesus der Alleinerlöser ist, das will ich auch nicht akzeptieren. Oder dieses oder jenes oder diesen Teil der Bibel oder den Teil der Bibel, den möchte ich nicht akzeptieren. Dann leugnen wir ja das Wort. Dann haben wir nicht den Vater und wir haben auch nicht den Sohn. Matthäus 13, Vers 23. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, welcher das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht, einer hundertfältig, ein anderer 60-fältig und ein dritter 30-fältig. Also man muss das Wort hören, man muss es verstehen. Ich kann es nicht verstehen, wenn ich es nicht internalisiere, mein Eigen mache, glaube. Jetzt komme ich zu einem interessanten Punkt. Da ist ein Wort in der Bibel, das nur einmal in der Bibel erscheint. Ein einziges Mal. Und dieses Wort ist das Wort Heretiker. Jetzt, wir wissen, dass im Mittelalter zigtausende und abertausende Menschen umgebracht wurden, weil sie als Heretiker dargestellt wurden. Na, was ist ein Heretiker? Jetzt die Tatsache ist, die Bibel gebraucht dieses Wort nur ein einziges Mal. Und es ist auch ein Wort, das direkt übertragen wurde aus dem Griechischen. Im Titus 3, Vers 10 liest man dieses Wort, Heretiker. Das Griechische ist Heretikos. So, das ist ein direkt übertragenes Wort in der englischen Bibel. In den deutschen Bibeln wird es meist übersetzt als Ketzer. Ein ketzerischen Mensch, einen Ketzer. Was bedeutet dieses Wort? Denn zig Millionen Menschen sind gestorben wegen diesem einen Wort in der Bibel. Was ist ein Heretiker? Ich möchte gerne wissen. Die englische Bibel sagt in der King James, a man that is an heretic. Nur einmal wird es gebraucht in der Bibel. After the first and second admonition, reject. Die deutsche Lutherbibel sagt, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermals ermahnt ist. Also, wenn du ihn zweimal ermahnst, meide ihn, bleib weg von ihm. Die Elberfelder sagt, einen sektärischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung. Einen sektärischen Menschen weise ab. Die neue evangelische Übersetzung gebraucht die Übersetzung dieses Wortes Heretiker in der gleichen Weise wie die meisten neuen Übersetzungen in der englischen Sprache in auch Übersetzung. Und zwar übersetzt sie diesen Vers, Titus 3, Vers 10, folgenderweise. Einen Menschen, der Spaltungen in die Gemeinde trägt, verwarne einmal und noch ein zweites Mal, dann weise ihn ab. Ja, das ist ja sonderlich. Komm, ich lese das nochmal. Einen Menschen, der Spaltungen in die Gemeinde trägt, verwarne einmal und noch ein zweites Mal, dann weise ihn ab. Das ist ja schlimm. Die Zürcher Bibel schreibt, einen Menschen, der abweichende Auffassungen vertritt. Ist ja noch mehr sonderlich. Sollst du ein erstes und ein zweites Mal zurechtweisen, dann aber schick ihn weg. Die New King James Bibel im Englischen sagt, reject a divisive man after the first and second admonition. Das ist eine Person, die Spaltungen bringt. Den musst du zurechtweisen. Und wenn er nicht hört, dann schick ihn weg. Naja, ist das, was das Wort Heretiker bedeutet? Das ist natürlich sehr wichtig, denn die Bibel sagt, wenn einer ein Heretiker ist, ein Ketzer, dann muss er, wenn er nicht auf eine Ermahnung hört, weggeschickt werden, ausgeschlossen werden. Im Mittelalter haben sie ihn umgebracht, gefoltert. Ja, was ist denn ein Heretiker? Das Wort ist ja nur einmal in der Bibel. Und nur die Bibel kann dann erklären, was dieses Wort bedeutet. Aber es ist sonderlich, wenn wir studieren, was die Welt über dieses Wort sagt, dann ist es nicht, was die Bibel darüber sagt, sondern was die Kirchen darüber gesagt haben. Und dieses Verständnis von diesem Wort ist sogar in den Lexikons der Welt aufgenommen und auch in den besten protestantischen Lexikons. Unglaublich. Eines der schlimmsten Übersetzungen, die ich noch gelesen habe, ist wahrscheinlich in der englischen Bibel, Bible in Basic English. Und da steht geschrieben, a man whose opinions are not those of the church after a first and second protest is also to be kept out of your society. Also ein Mensch, der nicht in Übereinstimmung mit der Meinung der Kirche ist, der soll ausgeschlossen werden. Das ist ja sonderlich. Wir schauen uns ein paar Lexikons an. Also die Bible in Basic English ist eine römisch-katholische Bibel. Und ich kann verstehen, warum sie so eine Übersetzung hat, weil die hat sie ja gebraucht zu ihren Zwecken im Mittelalter. Wesley versucht es zu erklären und er sagt, ein Heretiker ist nicht, was die katholische Kirche sagt, aber es ist eine Person, die über dumme Dinge redet in der Gemeinde. Also er hat auch nicht eigentlich eine gute Idee, was ein Heretiker ist. Und das Wörterbuch von Webster 1999 sagt, es ist ein religiöser Gedanke, der nicht in Übereinstimmung ist mit dem der Kirche. Ist das ein Heretiker? Wenn ich also in verschiedenen Gemeinden bin, die alle anders denken, wenn ich anders denke als die Kirche, dann bin ich ein Heretiker. Oder es ist ein Glaube an einer Theorie, die nicht im allgemeinen Kreis anerkannt wird. Also wenn ich nicht übereinstimme mit dem Sozialdenken, dann bin ich ein Heretiker. Das ist ja sonderlich. Das ungekürzte Wörterbuch von Webster sagt, ein Heretiker, ein Ketzer, ist einer, der Ketzer ist. Das ist ja recht interessant. Also er hat eine Lehre, die nicht die allgemeine Lehre der Religion ist. Okay. Das griechische Online-Wörterbuch hat die beste Definition von allen. Sie sagt, ein Heretiker ist ein Heretiker. Jetzt bin ich ja ganz informiert. Also ein Heretiker ist ein Heretiker. Ja, aber ist es nicht wichtig, um zu wissen, was ein Heretiker ist? Denn die Bibel sagt, ich muss mit so einem Menschen nichts zu tun haben. Also was ist denn ein Heretiker? Und das sind andere Worte, die diesem Wort gleich sind. Und die werden meist so dargestellt, dass es dann heißt, so wie Hereses. So, das sind andere Worte, die aus diesem Wort Heretiker hervorkommen. Und die werden dann meist übersetzt als Sekte oder das Verb Hereses, das Tun. In Apostelgeschichte 24, Vers 14 sagt Paulus das Folgende. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Wege, welche sie, das sind die Pharisäer, eine Sekte nennen, dem Gott der Väter also diene. Also Paulus sagt, was die Kirchengelehrten eine Sekte nennen, so diene ich meinem Gott. Ja, das wäre ja dann das Umgekehrte von was die katholische Kirche sagt. Dass ich in alles glaube, das ist sehr wichtig, dass ich in alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Mit anderen Worten, Paulus sagt, wenn ich alles glaube, was im Wort Gottes steht, vom Anfang bis zum Ende, dann nennt die Kirche, meine eigene Kirche, die Pharisäer, und ich sagte, bin ein Pharisäer, dann nennen die mich eine Sekte. Ist es möglich, dass wenn einer alles glaubt, was im Wort Gottes steht, dass die Kirchen heute auch sagen würden, das ist eine Sekte, weil es nicht übereinstimmt mit was die Kirche glaubt oder nicht übereinstimmt mit was die Gemeinschaft glaubt? Das ist ja sonderlich, dann ist das Wort ja auf den Kopf gestellt. Und das, was in der Bibel Hereses ist oder ein Heretiker, muss etwas ganz anderes sein, als was die Gemeinschaft, die Wörterbücher, die Lexikons, die Kirchen und die staatlichen Mächte behaupten. 2. Petrus 2, Vers 1 ist ja auch interessant. Er sagt, das sind falsche Lehrer unter euch und die haben Hereses, verfluchte Hereses. Und was ist das? Sie leugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Ah, jetzt haben wir eine Definition. Wir haben eine Beschreibung von was Petrus sagt, was dieses Wort bedeutet. Wenn man leugnet, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns erkauft hat, uns erlöst hat. Wenn wir leugnen, dass er derjenige ist, der der Schöpfer ist, der die Welt durch sein Wort hervorbrachte, dann sind wir nach Bibel ein Heretiker. Also genau das Umgekehrte von was die Welt sagt. Denn die katholische Kirche im Mittelalter hat gesagt, wenn ihr die Lehre der Kirche nicht folgt und ihr glaubt, was das Wort Gottes sagt, dann seid ihr Heretiker und ihr müsst umgebracht werden. Und hier sagt Petrus genau das Gleiche. Jetzt was, wenn das Wort sagt, gedenkt des Sabbattages. Und die Weltgemeinschaft und die Kirche sagt, nein, gedenkt des ersten Tages. Wer ist dann die Sekte? Derjenige, der sagt, Gedenk des Sabbattages oder derjenige, der sagt, Gedenk des ersten Tages? Wer ist der Heretiker? Wenn die Definition sagt, wenn man Jesus Christus und seine Erlösung leugnet, dann ist man ein verfluchter Heretiker, dann wenn die Kirche behauptet, dass Jesus Christus nicht für den Menschen gestorben ist, sondern dass der Mensch selber die Strafe für seine Sünden tragen muss in einem Fegefeuer, wer ist dann der Heretiker? Derjenige, der sagt, Jesus Christus hat den Preis bezahlt, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Und dass er am Kreuz meine Sünde auf sich nahm und Sünde für mich wurde, wenn ich das glaube, bin ich dann ein Heretiker? Kein Wunder, Paulus sagt, nach ihrem Wort, so diene ich Gott, aber nach ihrem Wort bin ich Heretiker. Aber nicht nach Bibel, denn er hat alles geglaubt, hat er gesagt, was vom Anfang bis zum Ende geschrieben ist, von Buchstütze bis zur Buchstütze, alles zwischendrin. Wenn das die wahre Definition eines Heretikers ist, dann bin ich stolz, ein Heretiker zu sein. Calvin hatte auch nicht eine sehr gute Idee. Die Gesellschaft, Adam Clark, sagt zum Beispiel, ein Mann, der ein Heretiker ist, den kann man definieren als einen, der die Meinung der Gesellschaft sich nicht anordnet. Das ist ja schrecklich. Also wenn man zum Beispiel glaubt, dass Homosexualität nicht biblisch unterstützt werden kann, nach Gesellschaft bin ich dann heutzutage oder wäre ich dann ein Heretiker? Das ist ja sonderlich. Oder wenn ich nicht glaube, dass das Klimawechsel uns notwendigerweise zur Eucharistie führen muss, bin ich dann auch ein Heretiker? Das ist ja sonderlich. Jetzt, es wird noch schlimmer, denn dieser Text wird ja übersetzt, dass eine Person, die Spaltung bringt, ein Heretiker ist. Eine Person, die Spaltungen bringt, ist ein Heretiker. Und wenn wir da lesen, im Lukas 12, Vers 51, wo Jesus sagt, meinet ihr, dass ich gekommen sei, Frieden zu spenden auf Erden? Nein, ich sage euch, sondern Zwietracht. Johannes 7, Vers 43, also entstand seinetwegen Spaltung unter dem Volk. Johannes 9, Vers 16, da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Natürlich hat er den Sabbat gehalten, aber nicht nach ihren Anweisungen. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Jesus war ein Mann, der Spaltung in die Gemeinde hineinbrachte. Und nach der Definition, die wir heute in der Welt haben, war er daher ein Heretiker. Und der schlimmste Heretiker aller Zeiten. Nach der Definition, so wie sie heute in der Welt dasteht. Dieses Wort Lehre, 50 Mal haben wir es in der Bibel. Deuteronomium 32, Vers 2, das ist 5. Mose. Meine Doktrine ist wie der Regentropfen. Doktrine, 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 Doktrine. Immer wieder Doktrine, Text nach Text nach Text. Wir brauchen sie nicht alle lesen. Komm, wir lesen 2. Johannes 1, Vers 9. Im 2. Johannes 1, Vers 9 steht geschrieben, wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wo finden wir die Lehre? In der Bibel. Was hat Paulus gesagt? Das, was ihr eine Sekte nennt, das bin ich, nach eurer Definition. Denn ich glaube alles, was in der Bibel steht. Alles. In Vers 10 steht geschrieben, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf in euer Haus und grüßet ihn nicht. Also wer ist die größte Sekte in der Welt heute? Und wer sind die größten Heretiker in der Welt heute? Diese Kirchengemeinschaften, die behaupten, dass sie sich nicht nach der Lehre Gottes richten müssen, sondern nach ihren eigenen Lehren, das sind die Heretiker in der Welt. Wenn eine Kirchengemeinschaft sagt, dass Jesus Christus ist nicht für uns gestorben, wenn die Lehre eindeutig sagt, er ist für uns gestorben, wenn die Lehre sagt, dass durch sein Blut wir gerettet sind und die behaupten, dass wir nicht durch sein Blut gerettet sind, dann sind das die Heretiker. Mit anderen Worten, es wird auf den Kopf gestellt. Und ist ja interessant, dass die wahren Heretiker eigentlich diejenigen verfolgen und Heretiker nennen, die das Wort Gottes glauben. Der Papst hat vor kurzem zu den Lutheranern gesagt, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen die Lehre beiseite legen. Aber die Bibel sagt, wenn wir die Lehre beiseite legen, dann haben wir nicht den Vater und wir haben auch nicht den Sohn. Titus 2, Vers 7 sagt, allenthalben, aber stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit. Möge Gott uns helfen, damit wir verstehen, dass das Wort Gottes Kraft hat. Dass das Wort Gottes diese Welt geschaffen hat, dass das Wort Gottes hier unter uns wandelte und dass das Wort Gottes zeugt von Jesus Christus. Und wenn wir jedes Wort, so wie Paulus sagte, in diesem Wort glauben, dann können wir stolze Heretiker sein. Möge Gott uns helfen, um sein Wort zu vertrauen. Amen.